Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupka
und Hermann Miklas.
Ich möchte heute gerne zwei Geschichten erzählen aus dem Neuen Testament. Und zwar zwei Geschichten, die einander auch noch in gewisser Weise widersprechen.
Ja, das ist gut so.
Ja, lass dich überraschen. Erstaunlicherweise sind von Jesus hier nur relativ wenige Predigten bekannt. Das heißt, die Tatsache, dass er gepredigt hat, das wird relativ häufig vermerkt, aber ohne Details. Inhaltlich wird kaum etwas dazu gesagt. Viel genauer sind uns die zahlreichen Geschichten überliefert, die Jesus erzählt hat, die sogenannten Gleichnisse. Aber wenn man genauer nachschaut, die erzählt er fast immer in kleinem Kreis unter den Jüngern und einigen Zuhörern und die sind sehr oft anlassbezogen. Während Predigten ja meistens eine Rede darstellen, die jetzt keinen konkreten Anlass hat.
Also da fällt mir jetzt eigentlich nur die Bergpredigt ein.
So ist es. Die Bergpredigt ist das Einzige, was inhaltlich auch detailliert überliefert ist. Also die Vorstellung, Jesus steht auf einem Berg und predigt.
Also vom Setting her auch.
Vom Setting her, genau. Allerdings ist die Bergpredigt ziemlich lang.
Und ziemlich sicher nicht so gehalten worden.
Diese Vermutung legt sich nahe, denn sie umfasst auch eine ganze Reihe von Themen, die jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang zueinander stehen. Also die Vermutung ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass es sich hier um eine Sammlung von Predigten handelt, ob die alle am Berg waren oder ob es einfach verschiedenste Predigten waren, die hier zusammengestellt worden sind, sei dahingestellt. Aber jedenfalls ist das die einzige längere Predigt, von der wir also Inhalte genau kennen. Sie findet sich übrigens im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Allein daran merkt man schon, sie ist nicht ganz kurz. Jedenfalls, im Rahmen dieser Bergpredigt spricht Jesus auch einmal über das Beten. Und da sagt er einige durchaus bemerkenswerte Dinge. Ich möchte allerdings vorausschicken dazu, dass ja auch wir bei uns in Europa, seit es Orientalen gibt, die bei uns leben, den orientalischen Brauch kennen, dass Menschen öffentlich beten. Also wir kennen es ja vor allem von Muslimen, die ganz bestimmte Gebetszeiten einhalten müssen, egal wo sie sich in dem Moment gerade befinden. Auf der Autobahn, dann bleiben sie stehen, im Flugzeug, dann bitten sie, dass sie ihren Teppich irgendwo ausbreiten können. Im Büro, in der Schule hat es zu großen Diskussionen geführt, beim Einkaufen, wo auch immer. Im Judentum gibt es sowas Ähnliches, allerdings weniger zeitbezogen, also da ist nicht die Uhrzeit festgelegt, aber anlassbezogen, also vor der Mahlzeit zum Beispiel oder vor bestimmten Aktivitäten werden die Leute also aufgefordert, bestimmte Gebete zu verrichten. Und zur Zeit Jesus ist es durchaus üblich gewesen, dass fromme Juden ihre diesbezüglichen Verpflichtungen auch wirklich ernst genommen haben. Heute sind es vor allem orthodoxe Juden, die das auch tun und nach wie vor wirklich genau einhalten.
Aber nicht in der Öffentlichkeit. Zumindest nicht in Österreich.
Zumindest nicht in Österreich, in der Regel in der Öffentlichkeit.
Also in Mea Shearim, vielleicht in Jerusalem, weiß ich nicht.
Aber bei uns in Österreich fallen die Muslime mehr auf. Aber wenn es in einer Gemeinschaft ein soziales Netz gibt, also in einer Gemeinde, in einem Synagogenverein oder auch in einem kleineren Dorf, dann ist es, wie halt überall das ist, ist auch sehr wichtig, dass die anderen sehen, dass man seine Verpflichtungen ernst nimmt. Ob es jetzt Verpflichtungen sind, die die Gemeinschaft betreffen oder ob es religiöse Verpflichtungen sind. Und deswegen haben zur Zeit Jesu Leute also dieses öffentliche Beten oft auch so platziert, dass sie dabei gesehen werden konnten. Und dann kann es natürlich leicht passieren, dass irgendwann einmal das Gesehenwerden fast wichtiger ist als das Beten selber. Kann man das durchaus vorstellen, würde mir vielleicht auch so gehen.
Ja, natürlich. Man will ja was bezwecken damit. Man will ja was erreichen bei den Leuten.
Genau, man will ja was erreichen damit. in Klammern gesagt, mir fällt ein, in Holland gibt es sowas Ähnliches, da gibt es keine Vorhänge vor den Fenstern. Auch deshalb, damit die anderen, die Nachbarn sehen, wir führen ein ordentliches Familienleben. Bei uns wird nichts versteckt. Also okay. Das ist uns auch nicht ganz fremd, uns Christen. Aber genau an diesem Punkt setzt Jesus an und sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die sich gern öffentlich hinstellen, nur damit sie gesehen werden. Ihre Gebete sind nichts wert.
Aber das ist jetzt eigentlich eine heftige Unterstellung.
Finde ich ehrlich gesagt auch. Also man kann sicherlich nicht allen unterstellen, dass sie Heuchler sind.
Genau. Da ist er ganz schön,
ja,
ist er ganz politisch schön unkorrekt,
ja,
mit seiner Verallgemeinerung.
Das ist natürlich eine innerjüdische Kritik. Er selbst ist Jude.
Ja.
Die steht uns nicht zu.
Ja.
Innerjüdisch, okay, kann er das so sagen. Aber ich finde auch, es ist ziemlich heftig. Und er setzt dann noch fort und sagt, auch denken die meisten Leute oder viele Leute, wenn sie nur viele Worte machen, also wenn sie ganz lange Gebete sprechen, möglichst lang, dann sind ihre Gebete besonders wirksam. Aber glaubt mir, das ist nicht nötig, denn Gott weiß ohnehin schon, was euch am Herzen liegt, noch bevor ihr ihn darum bittet.
Oje, oje, oje. Jetzt fallen mir diese langen, langen Fürbittengebete in manchen unserer Gottesdienste ein, wo ich regelmäßig aussteige.
Ja,
und glaube, daran denke.
Dass gottesdienstliche Gebete sind ja auch öffentliche Gebete.
Ja, sicher.
Und ich denke, die sollten einer gewissen Disziplin unterliegen.
Da das glaube ich auch.
Völlig recht. Also wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer dann anfängt, frei zu fantasieren
und kein aufhört, Ende findet.
Das ist schlimm.
Ja.
Noch etwas sagt Jesus, das bezieht sich jetzt nicht auf den Gottesdienst, sondern persönlich gemeint. Er sagt, wenn du aber betest, dann geh in dein stilles Kämmerlein, das ist die Luther-Übersetzung, man kann also sagen, geh in deine Wohnung, zieh dich dort zurück, sperr die Türe hinter dir zu und sprich mit deinem Gott, denn Gott hört ja auch auf das Verborgene. Das finde ich ehrlich gesagt wieder durchaus sympathisch.
Naja, gerade das Verborgene, weil das, was, also wenn ich einen gebrochenen Arm und einen Gips habe, dann sehen das eh alle Leute und werden wahrscheinlich sich entsprechend auch freundlich die meisten verhalten oder unterstützend, wenn ich halt ein bisschen behindert bin, also dass die verborgenen Nöte sind es. Das, was ich mich nicht traue, den anderen zu erzählen oder zu zeigen, weil, ja, wer weiß, wie die damit umgehen.
Genau, die will ich vor Gott bringen.
Ja.
Ja. Und mir geht es bis heute so, dass ich immer ein bisschen skeptisch bin, wenn das Gebet zu Demonstrationszwecken verwendet wird. Also ich kenne jemanden, der zum Beispiel im Restaurant mit der Familie immer ganz laut und demonstrativ ein Tischgebet spricht. Ja, ist irgendwie ein Bekenntnis, ich kann es verstehen, aber ein bisschen mulmig ist mir doch dabei. Oder bei Fußballspielen, einzelne Fußballspieler,
die
auf die Knie fallen und beten. Ja, auch ein Bekenntnis und trotzdem.
Ja, oder in Amerika, da gab es doch den Brauch, ich weiß nicht, manche Präsidenten haben dann Prayer Breakfasts für die Öffentlichkeit, die haben da irgendwelche besonderen Leute eingeladen und dann kam das Fernsehen dazu und dann gab es ein Gebetsfrühstück.
Ja, ja, gibt es immer noch.
Gibt es immer
nicht
noch.
Nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Teilweise. Auch wieder.
Aber nicht mit, in Europa wahrscheinlich nicht mit Fernsehkameras.
Nicht mit Fernsehkameras, genau. Ja, aber auf jeden Fall große Sprüche klopfen, wenn wir schon von Amerika reden und so weiter, ist nicht im Sinne einer richtigen Gebetspraxis. Und Jesus plädiert hier eindeutig für eine dezente und besonnene Gebetspraxis, ohne Show-Elemente. Ich glaube, das ist des Pudels Kern. So, erste Geschichte. Aber jetzt kommt der Hammer gewissermaßen. Denn zu einer anderen Gelegenheit, wie gesagt, im kleinen Kreis, da waren nur seine Jünger und ein paar zufällige Zuhörer wahrscheinlich auf einer Wanderung, wahrscheinlich haben sie gerade Rast gemacht und irgendwie einen Imbiss zu sich genommen, sitzen sie und Jesus erzählt folgende Geschichte. Es geht wieder ums Beten. Wie meistens bei den Gleichnissen von Jesus, eine frei erfundene Geschichte, aber mit Tiefgang. Und zwar, er sagt, in einer Stadt, in der Umgebung, hat einmal ein fauler, aber vor allem durch und durch korrupter Richter gelebt. Der hat sich von den Reichen bestechen lassen, aber wer kein Geld hatte, der hat schlicht und einfach das Nachschauen gehabt. Soll's ja geben. In derselben Stadt allerdings hat auch eine arme Witwe gelebt. Und diese Witwe war in einen komplizierten Rechtsfall verwickelt, möglicherweise ein Rechtsstreit mit ihrem Vermieter. Denn Witwen in der damaligen Zeit waren sozial in einer ganz schwierigen Lage, haben fast kein Einkommen, fast keine Versorgung gehabt und auch rechtlich nicht gut gestellt. Und wenn da der Vermieter lästig wird, dann kann es also wirklich zum Problem kommen.
Ah, und dann hat sie schlechte Karten gehabt wegen diesem Richter.
Genau. Naja, zunächst einmal wegen des Vermieters, aber dann ist sie... Sie hat sich gedacht, Richter, okay, er hat ein öffentliches Amt, er ist verpflichtet, hier für Recht und Ordnung zu sorgen und hat immer und immer wieder bei diesem Richter vorgesprochen. Aber wie es seine Gewohnheit war, der hat die Akte einfach liegen lassen und gar nichts unternommen.
Also der hat sie ignoriert.
Der hat sie
geghostet, wie man heute sagt. Ja?
Nicht einmal ignoriert. Allerdings, die gute Frau war auch nicht zimperlich. Sie hat nicht und nicht locker gelassen, sie ist richtig lästig geworden und hat angefangen, sich zu wehren. Schließlich hat sie ihm gedroht und hat gesagt, sie geht an die Öffentlichkeit mit der Geschichte und eines Tages wäre es sogar fast zu einem Handgemenge gekommen, denn die Frau wollte den Richter ohrfeigen.
Herrlich.
Genau. Hat aber was bewirkt, denn das war der Punkt, an dem der sich gedacht hat, also... Jetzt wird mir die ganze Sache einfach zu anstrengend. Bevor das Ganze jetzt eskaliert, ist es immer noch weniger Arbeit, wenn ich den Fall bearbeite, als wenn ich mit der Frau ständig im Clinch liege. Und er hat ihr zu guter Letzt geholfen und die Sache sogar noch zu einem guten Ende gebracht.
Das ist erstaunlich, weil heutzutage würde man so eine Person wie diese Frau als Querulantin bezeichnen.
Ja, möglicherweise. Aber wie gesagt, eine wilde Story ist es allemal.
Eine wilde Story. Aber Frau schlägt einen Mann.
Ja, eben.
Allein das.
Allein das. Aber ehrlich gesagt, fast noch wilder ist die Interpretation der Geschichte, die Jesus selbst dazu geliefert hat. Er sagt nämlich, und wenn sich sogar so ein fauler und korrupter Richter durch Beharrlichkeit und Lästigkeit breitschlagen lässt, durch Querulantentum, wie du sagst, um wie viel mehr erst wird unser Vater im Himmel Recht schaffen denen, die ihn darum bitten. Also Gott mit einem faulen und korrupten Beamten zu vergleichen, ist schon steil. Hätte man Jesus oder würde man Jesus nicht sofort tun.
Ja, und die Bibel ist kein sehr frommes Buch, wenn nicht man immer, das so ja? betrachtet.
Aber aufs Ganze gesehen ist die Aussage ja folgende, liebe Leute, fällt Gott ruhig lästig.
Ja.
Und wenn nötig, dann redet auch einmal Tacheles mit dem Herrn dort oben. Nachzulesen ist diese Geschichte im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Aber meine Frage jetzt ist, ich habe zwei Geschichten erzählt, die stehen doch glatt im Widerspruch zueinander, wenn man sie vergleicht.
Also nicht ganz, weil was du dann im stillen Kämmerlein mit deinem Herrgott aufführst und wie du ihn angehst, ob demütig oder eben wütig, das bleibt ja offen. Also auch im Kämmerlein kann ich den Herrgott
attackieren.
Genau.
Ja, gut, da hast du recht. Aber mit den vielen Worten, ne? Der sagt, er macht nicht viele so. Worte, Gott im Himmel weiß eh schon, was ihr haben wollt. Und da sagt er, und seid ruhig lästig.
Ja, aber lästig heißt ja nicht viele Worte machen. Lästig heißt nur immer wieder und immer wieder, wieder und ja. immer wieder und nicht aufhören und betet ohne Unterlass. Mhm. Also dieses mit Nachdruck, da muss ich nicht viel sagen, weil inzwischen ist ja der Sachverhalt eh schon klar.
Ja.
Hast mich vergessen.
Also echt nachbohren.
Nachbohren. Ja. Also das kann man mit wenigen Worten wahrscheinlich schärfer und gezielter, als wenn man einen großen Sermon macht.
Aber das mit dem Ohrfeigen ist also schon steil.
Ja.
Ich denke mir darüber hinaus noch, Das eine gilt für den Normalfall. Also ich denke, Beten ist nicht nur eine Sache von irgendwelchen Krisensituationen, sondern auch ein tägliches Gebet. Und das ist wahrscheinlich eher besonnen und in gebührlichem, geziemenden Rahmen. Und es ist auch vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich selber gewisse Tageszeiten dafür reserviert und so weiter. Aber es gibt eben Situationen, die sind nicht normal, sondern da pressiert es wirklich. Und da ist man nicht mehr ruhig und gelassen, sondern da kocht man innerlich. Und ich lese auch heraus draus, also wenn man so richtig echauffiert ist und so durcheinander ist, sagt Jesus, das darf ruhig auch sein.
Ja.
Ja, ihr könnt auf eure Political Correctness im Gebet verzichten im Notfall.
Also fürs Beten gibt es kein Knicke.
Ja. Gott braucht
eure Höflichkeiten nicht.
Ja, er braucht die Höflichkeit nicht, aber er braucht auch das Lästigsein nicht unbedingt.
Ja.
Aber euch tut's gut.
Ja.
Euch tut's gut, wenn ihr eure Wut rauslassen
Genau, Gott braucht die Lästigkeit nicht, weil er weiß ja sowieso, das sagt ja wieder die erste Geschichte. Du kannst annehmen, dass Gott sowieso weiß, was du brauchst, aber wenn es dir gut tut, dann spuck's mal aus.
Spuck's mal aus und Gott hält es schon aus.
Ja.
Und zum Abschluss fällt mir noch ein Zitat von Luther ein, jedenfalls wird es Luther zugeschrieben, dass ich gestehe es als Hundebesitzer, ganz besonders liebe. Luther soll also mal gesagt haben, ich möchte gern so inbrünstig beten können, wie ein Hund inbrünstig auf die Wurst am Tisch des Herrn schaut.
Herrlich.
Daran muss ich oft denken, wenn ich die Blicke meines Hundes sehe und denke mir, ja, das hat was.
Ja.
Das kann unwiderstehlich sein.
Also so fokussiert und so nichts anderes als nun das im Blick und im Herzen.
Genau. Ja,
ohne Ablenkung.
Fokussiert auf das eine Ziel.
Ja.
Ja, das war die Sache vom Beten.
Dankeschön.